English Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen halben Stunde in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Die USA wollen ihre Streitkräfte für die NATO in Europa offenbar deutlich verkleinern. Polen hofft indes kurz vor der Washington-Reise von Präsident Nawrocki auf eine Ausnahme. Ausgenommen ist das Land auch von Teilen des heute in Kraft tretenden Migrationspakts. Und trotz globaler Unsicherheit, Polen steigt im weltweiten Friedensindex auf. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Fußball wird als nationale Sache gesehen. Also all das, was man an politischen Problemen, an politischem Unrecht, an politischen Traumata erlebt hat, das wird auf den Fußball übertragen. Und da sind halt die polnischen Erfahrungen gegenüber den Deutschen so, dass es nach wie vor ein sehr, sehr emotionales Verhältnis ist.
Gestern ist die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Für uns ein Anlass, den Emotionen rund um diesen Sport nachzuspüren. Und in unserer Chopin-Reihe besuchen wir diesmal einen Warschauer Palast, in dem ein zerstörter Flügel zum Symbol für das Schicksal Polens geworden ist. Wir wünschen Ihnen eine zahnhalbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Die USA wollen ihre NATO-Kapazitäten in Europa offenbar deutlich verringern. Polen hofft auf eine Ausnahme und Polen wird für deutsche Auswanderer attraktiver. Die USA planen laut einem Bericht der New York Times eine deutliche Kürzung ihrer für NATO-Einsätze in Europa verfügbaren Luft- und Seestreitkräfte. Demnach soll die Zahl der F-16 und F-15E-Kampfjets von rund 150 auf 100 sinken. Auch Aufklärungsflugzeuge, Tankflugzeuge, ein U-Boot, ein Flugzeugträgerverband und Teile der Bomberkapazitäten sollen aus der europäischen NATO-Verfügbarkeit herausgenommen werden. Für Polen fällt die Nachricht in eine wichtige Phase. Präsident Karol Nawrocki reist am Sonntag nach Washington. Sein außenpolitischer Berater Martin Przydacz kündigte ein Gespräch mit Donald Trump unter vier Augen an. In Warschau wird erwartet, dass Nawrocki für eine dauerhafte US-Militärbasis in Polen wirbt. Außenminister Radosław Sikorski nannte die mögliche Reduktion bedeutend, aber nicht unerwartet. Europa müsse entstehende Lücken stärker selbst füllen. Zugleich unterstützt die Regierung Nawrockis Bemühungen, Trumps Zusage über zusätzliche 5000 US-Soldaten für Polen umzusetzen. Der EU-Migrations- und Asylpakt tritt in Kraft, Polen setzt ihn aber nur teilweise um. Warschau ist in diesem Jahr vom Solidaritätsmechanismus ausgenommen. Polen muss damit keine Migranten aufnehmen, keine 20.000 Euro pro abgelehnter Aufnahme zahlen und auch keine Ersatzhilfe leisten. Brüssel begründet die Ausnahme mit den ukrainischen Flüchtlingen in Polen und den Kosten für den Schutz der Grenze zu Belarus. Vize-Innenminister Maciej Duszczyk sagte dem polnischen Rundfunk und PAP, Polen werde jene Teile anwenden, die die Migrationspolitik verschärfen, aber nicht alle Vorschriften übernehmen. Vollständige neue Strukturen an der Grenze könnten aus Sicht Warschaus von Russland und Belarus instrumentalisiert werden. Die EU-Kommission sieht den Pakt als Balance zwischen Verantwortung und Solidarität. Kritiker des Sonderwegs warnen jedoch, Polen könne sich rechtlich nicht beliebig aus einzelnen Vorschriften lösen. Polens Staatspräsident Karol Nawrocki hat zum dritten Mal ein Gesetz zur Regulierung von Kryptoanlagen mit einem Veto gestoppt. Die Vorlage sollte polnisches Recht an EU-Vorgaben anpassen und die Finanzaufsicht KNF mit der Kontrolle des Kryptomarkts betrauen. Nawrocki erklärte, der Regierungsentwurf schütze Bürger nicht ausreichend. Er verwies auf einen eigenen Vorschlag und kündigte an, ein Gesetz zu unterschreiben, wenn seine Änderungen übernommen werden. Die Regierung will dennoch weitermachen. Finanzminister Andrzej Domański kündigte im Sender TVP Info einen vierten Gesetzentwurf an. Man könne nicht zulassen, dass dieser Markt unreguliert bleibe und nach Regeln wie im Wilden Westen funktioniere, sagte er. Der Konflikt ist durch die Affäre um Sonderkrypto politisch aufgeladen. Viele Kunden der in Estland registrierten Kryptobörse konnten seit dem Frühjahr kein Geld auszahlen. Die Staatsanwaltschaft in Katowice leitete Ermittlungen ein. Polen gehört inzwischen zu den wichtigeren Zielen deutscher Auswanderer. Nach Angaben von TVP Info unter Berufung auf das Statistische Bundesamt zogen 2025 insgesamt 4.942 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger von Deutschland nach Polen. Das liegt leicht über dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. In diesem Zeitraum wanderten jährlich rund 4.700 Deutsche nach Polen aus. Damit lag Polen 2025 auf Platz 7 der beliebtesten Auswanderungsländer für Deutsche. Die wichtigsten Ziele blieben die Schweiz, Österreich und Spanien. Die polnische Diaspora in New York hat sich mit Musik und Geschichte an den Feiern zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit beteiligt. Im Kaufmann Music Center fand das Programm Bridges of Freedom America 250 Celebration statt. Es erinnerte an polnische Spuren in der Geschichte der USA, von Tadeusz Kościuszko und Kazimierz Pułaski bis zu Helena Rubinstein und Steve Wozniak. In Polen werden Griechinnen und Griechen künftig als 10. nationale Minderheit anerkannt. Präsident Karol Nawrocki unterzeichnete eine entsprechende Änderung des Minderheitengesetzes. In Polen leben nach Angaben der Gemeinschaft etwa 5.000 bis 6.000 Menschen griechischer Herkunft. Und die polnische Kulturwelt trauert um Janusz Michałowski. Der Schauspieler starb im Alter von 89 Jahren. Bekannt war er unter anderem aus Wabank, Sex Misja und der Serie Boża Podszewka. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Das neue Buch »Das Problem mit Zelensky« von Zbigniew Parafianowicz sorgt für Diskussionen über die Berichterstattung über den ukrainischen Präsidenten nach dem Ausbruch des vollumfänglichen Krieges. Und Polen klettert im globalen Friedensindex weiter nach oben. Mehr dazu nun in der Presseschau. Im Studio ist Jakub Kukla.
In seinem Anfang Juni erschienenen Buch »Das Problem mit Zelensky – Kłopot z Zełenskim« beschreibt der Journalist Zbigniew Parafianowicz verschiedene Hintergründe zur Präsidentschaft von Wołodymyr Zelensky, zum Krieg in der Ukraine sowie zu den Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine. Das polnische Wochenmagazin Do Rzeczy hebt insbesondere zwei Passagen hervor. Die erste basiert auf Aussagen einer Mitarbeiterin des ukrainischen Präsidenten. Sie schildert ihre Erfahrungen im Umgang mit internationalen Medien und äußert sich kritisch zur Berichterstattung vieler ausländischer Journalisten über Zelensky. Nach ihren Worten hätten zahlreiche Medienvertreter Aussagen des ukrainischen Präsidenten weitgehend ungeprüft übernommen. In vielen Redaktionen habe die Überzeugung vorgeherrscht, Zelensky verkörpere im Krieg die gute Seite und sei daher grundsätzlich glaubwürdig. Die Mitarbeiterin bezeichnet dies als einen bedeutenden kommunikativen Erfolg des Präsidenten. Zelensky sei es gelungen, internationale Unterstützung zu mobilisieren und zugleich kritische Nachfragen häufig zu vermeiden. Weiter beschreibt sie die große Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die Zelensky bei internationalen Besuchen entgegengebracht worden sei. Erst mit dem Amtsantritt von Donald Trump und J.D. Vance in den USA habe sich das politische Umfeld verändert. Die Mitarbeiterin äußert die Einschätzung, dass die Berichterstattung über Zelenskys Präsidentschaft künftig möglicherweise kritischer bewertet werden könnte. Die zweite vom Magazin hervorgehobene Passage betrifft die sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine. Dabei wird auf Aussagen eines polnischen Diplomaten verwiesen, sowie auf Äußerungen des ehemaligen polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Dieser erklärte in einem Interview von vor ein paar Monaten, die ukrainische Seite habe wiederholt versucht, Polen stärker in den Konflikt einzubinden. Im Zusammenhang mit der Raketenexplosion in Przewodów im November 2022 betonte Duda jedoch, Polen habe entsprechende Erwartungen nicht erfüllt. Zugleich erinnert das Magazin daran, dass Präsident Zelensky die polnische Regierung mehrfach aufgefordert habe, von polnischem Territorium aus russische Raketen und Drohnen über der Ukraine zu bekämpfen. Kritiker eines solchen Vorgehens argumentieren, dies hätte Polen unmittelbar in den Krieg hineinziehen können. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass die Beistandsverpflichtungen nach Artikel 5 des NATO-Vertrags für den Fall eines Angriffs auf ein Mitgliedsland gelten und nicht automatisch auf Situationen übertragbar sind, in denen ein Mitgliedstaat selbst militärische Operationen gegen ein anderes Land einleitet. Nach Einschätzung von Do Rzeczy liefert Parafianowiczs Buch umfangreiche Informationen über die Entwicklung der polnisch-ukrainischen Beziehungen, den Verlauf des Krieges sowie die Rolle und Wahrnehmung des ukrainischen Präsidenten Wołodymyr Zelensky. Polen hat sich im aktuellen Global Peace Index deutlich verbessert und gehört inzwischen zu den friedlichsten Staaten der Welt. Gleichzeitig zeigt der Bericht des Instituts für Wirtschaft und Frieden, dass sich die globale Sicherheitslage weiter verschlechtert, schreibt das Portal Gazeta.pl. Der Global Peace Index zählt zu den wichtigsten internationalen Instrumenten zur Bewertung von Frieden und Sicherheit. Er umfasst fast die gesamte Weltbevölkerung und basiert auf der Analyse von 23 qualitativen und quantitativen Indikatoren. Bewertet werden unter anderem das allgemeine Sicherheitsniveau, das Ausmaß innerstaatlicher und internationaler Konflikte sowie der Grad der Militarisierung. Im Ranking 2026 belegt Polen den 22. Platz, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. 2025 lag Polen noch auf Rang 36. An der Spitze des Rankings steht weiterhin Island, gefolgt von Neuseeland und der Schweiz. Slowenien erreicht Rang 4, während Irland, das im Vorjahr noch zu den drei bestplatzierten Ländern gehörte, auf den 5. Platz zurückfällt. Die Schlusslichter des Rankings bilden Russland, Sudan, die Demokratische Republik Kongo, die Ukraine und Israel. Diese Staaten weisen derzeit die niedrigsten Friedenswerte weltweit auf. Trotz der positiven Entwicklung Polens zeichnet der Bericht insgesamt ein besorgniserregendes Bild. Nach Angaben des Instituts befindet sich das globale Friedensniveau auf dem niedrigsten Stand seit Einführung des Index im Jahr 2007. Der Bericht kommt damit zu dem Schluss, dass die Welt trotz einzelner positiver Entwicklungen in vielen Regionen insgesamt unsicherer geworden ist. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Presseüberblick. Die Nachrichten und die Presseshow finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zum Sport. Gestern hat die 23. Fußball-Weltmeisterschaft begonnen. Fußball ist das wichtigste, unwichtige Ding der Welt, sagte einmal der polnische Papst Johannes Paul II., der in seiner Jugendzeit selbst gerne gekickt hat. Genauso war auch der im vergangenen Jahr verstorbene Papst Franziskus vom Fußball fasziniert und propagierte, Fußball ist Frieden. Und die Endrunde findet dieses Jahr unter anderem im Heimatland des jetzigen Papstes Leo XIV., des US-Kardinals Robert Francis Prevost statt, der ebenfalls eine starke Verbindung zum Fußball hat und dessen Gemeinschafts- und Wertepotenzial lobt. Polen hat sich diesmal zwar nicht qualifiziert, und doch werden auch hierzulande im Laufe des Turniers die Emotionen hochkochen. Starke Gefühle gehören einfach zu diesem Spiel mit dazu. Verehrung für die eigenen Helden, manchmal auch Hass auf die Gegner. Arkadiusz Huber ist diesen Emotionen zum Auftakt der WM nachgegangen.
Psychologische Studien belegen, dass Emotionen in unserem Alltag stark gebremst werden. Wir haben gelernt, uns in bestimmten Situationen zurückziehen zu müssen. Deswegen lasten verschiedene Hemmungen schwer auf uns und wir suchen nach Freiräumen, in denen wir alles rauslassen können. Ein Stadion ist ein guter Platz dafür. Das, was man heute vom Fußball erwartet, ist, dass es laut zugeht, dass man seine Emotionen zeigt. Da die Gesellschaft stark individualisiert lebt, sucht man nach einer Gemeinschaft. Denn in einer Gruppe ist die emotionale Aufladung am stärksten. Stadiontribünen seien Orte, wo man sich am besten ausleben könne.
Es ist einfach einmalig. Orte wie Einkaufszentren und Multikinos befriedigen Bedürfnisse eines Individuums. Dort sind wir Kunden und haben keine Emotionen.
Radosław Kosakowski, Sportsoziologe aus Danzig.
Und auf einmal treffen wir in einem Stadion auf 100.000 Gleichgesinnte und bilden zusammen eine Gemeinschaftsseele. Die Stadien sind voll, weil wir uns nach dieser Gemeinschaft Seele von Zeit zu Zeit sehnen.
Emotionen gehören einfach zum Spiel. Sie werden durch bestimmte Geschehnisse auf dem Fußballfeld ausgelöst. Bedeutend ist jedoch vor allem die Beziehung, die die Fans zu ihren Helden haben. Es sei eine Liebesbeziehung, meint der Sportphilosoph Professor Gunter Gebauer.
Darin besteht, dass das Innere der Fans aufs Äußerste erregt wird, nämlich so stark, dass diese Liebesbeziehung sie selber verändert, nämlich so, dass sie so sein möchten wie ihre Vorbilder und dass sie ihren Vorbildern nacheifern, dass sie eine Nachahmungsbeziehung zu ihnen haben und ihnen ähnlich werden wollen und sie sich unbedingt an sie annähern wollen, indem sie sie unterstützen durch Gesänge, durch Schreie und so weiter.
Zurufe können auch negative Emotionen ausdrücken, denn gegenwärtig ist ein Fußballspiel nichts anderes als ein modernes Gefecht. Und so sehr die eigenen Spieler geliebt werden, so werden die Gegner auch gehasst und missachtet. Anthropologen betrachten Antagonismen, also Gegensätzlichkeiten, als wichtige Elemente einer gesunden Rivalität. So auch Mariusz Czubaj, Sportanthropologe aus Warschau.
Nie ma nic złego w tym, że swoich przeciwstawiamy obcym.
Es ist normal, dass man die eigenen über die Fremden stellt. Das ist eine der grundlegenden Formen der Ausgestaltung der Identität. Es ist besser, wenn wir uns im Sport und unter bestimmten Regeln bekämpfen als irgendwo anders. Wenn unsere dunklen Kampfinstinkte und Mächte durch den Sport beherrscht würden, dann gäbe es kaum etwas, was wir uns mehr wünschen könnten.
Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten. Alles andere ist Theorie. Und die Emotionen füllen diese Theorie mit Leben.
Fußball wird als nationale Sache gesehen. Also all das, was man an politischen Problemen, an politischem Unrecht, an politischen Traumata erlebt hat, das wird auf den Fußball übertragen. Und da sind halt die polnischen Erfahrungen gegenüber den Deutschen so, dass es nach wie vor ein sehr, sehr emotionales Verhältnis ist.
Meint Thomas Urban, der ehemalige politische Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches »Schwarze Adler, weiße Adler – Deutsche und polnische Fußballer im Räderwerk der Politik«.
Unser Prinz heißt Podolski, das Trikot weiß, aber sein Herz ist rot, singt der polnischstämmige Kabarettist Marek Fies und verlangt dabei, dass der Fußball schön bleibt. Nur das zählt diesen Sommer.
Schweiß zusammen, wir sitzen alle im selben Boot. Unser Prinz, der heißt Podolski, das Trikot weiß, aber sein Herz, ja, das ist rot. Lass uns trinken Wodka und auf ganze Polka, denn Fußball ist die schönste auf die Welt. Eine Freistoß, dicke Bälle und ein volles Glas, das ist alles, was in diesem Sommer zählt.
Über die großen Gefühle rund um den Fußball berichtete Arkadiusz Łuba. Von Sport nun zu einem Symbol des polnischen Nationalgefühls. Mit dem Tod Chopins endet zwar sein Leben, nicht aber seine Geschichte. In der 7. Folge unserer Chopin-Reihe besuchen Kamila Lutostańska und Dr. Aleksander Laskowski vom Chopin-Institut den Zamojski-Palast in Warschau. Dort ereignet sich eine dramatische Szene, die bis heute nachhallt.
Wir stehen vor dem Zamojski-Palast an der Nowy Świat in Warschau. Dieses Haus ist nicht mit Chopins Leben verbunden, sondern mit dem, was nach seinem Tod geschieht. Im Jahr 1863 wird hier sein Klavier aus dem Fenster geworfen. Was bleibt von Chopin, wenn nur noch Erinnerung übrig ist? Darüber spreche ich mit Dr. Aleksander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Was genau passiert hier im Jahr 1863 und in welchem historischen Kontext?
Frédéric Chopins Klavier wurde im September 1863 von russischen Soldaten zerstört. Das Instrument wurde während einer Razzia und Repressionsaktion nach der Ermordung von Vizekönig Theodor Berg aus dem Fenster des Zamojski-Palastes hier in Warschau auf den Bürgersteig geworfen. Dieses Ereignis inspirierte Polens großen Dichter Cyprian Kamil Norwid zu seinem sehr berühmten in Polen Gedicht Chopins Klavier. So die wichtigsten Informationen zur Zerstörung des Klaviers. Es handelte sich um eine Vergeltungsaktion für den Bombenanschlag auf den Vizekönig des Zaren, Theodor Berg, der vor den Aufständischen des Januaraufstands verübt wurde. Und das Instrument gehörte damals Chopins Schwester Isabella Barcińska. Das war Isabella Chopin und Isabella Barcińska nach dem Heirat.
Also das Klavier gehörte der Schwester, die hier im Zamoyski-Palast wohnte.
Ja, genau so. Die Schwester mit seinem Ehemann wohnten hier in diesem Palast.
Warum wird dieses Ereignis so symbolisch für Chopin?
Es gab sehr viele russische Repressionsakten und die Zerstörung des Klaviers Polens größten Genies, die eigentlich durch seine Musik auch Polen und polnischen Geist und polnische Unabhängigkeit symbolisierte, so diese Zerstörung auch symbolisch ist.
Das passierte schon nach dem Tod Frédéric Chopins. Was sagt das über seine Bedeutung für die Polen im 19. Jahrhundert?
Dass er eine symbolische Figur war, so als Polen keine politische Unabhängigkeit hatte, brauchte man Symbolen und eigentlich die Musik, die ohne Wörter nicht nur im polnischen Geist, aber eine Art Polnischkeit symbolisierte und in den weiten Welt auch verbreitete. Sehr wichtig für die polnische, selbstverständlich für die gut gebildete polnische Bevölkerung war.
War dieses Ereignis so bekannt in Polen oder war Chopin noch nicht eine symbolische Figur?
Es war sofort bekannt und auch diesen ganzen, wie auch diesen ganzen Repressionsakt, und darüber könnte man sprechen, lesen und auch, ich glaube, die Rezeptionsgeschichte von dieser schrecklichen symbolischen Zerstörung zeigt, wie wichtig die Kultur überhaupt und besonders Musik und Poesie hier in Polen sind. So als der größte damalige Dichter seinen großen Gedicht Chopins Klavier schrieb, lernte man diesem Gedicht auswendig. Viele Leute auch heute ganz, ganz oft, muss ich sagen, unbewusst zitieren Norwid, wenn man über diese Geschichte spricht. So, es war sofort symbolisch und so bleibt es bis heute. Und eigentlich, wenn wir sehen, was die russische Armee in der Ukraine macht, das ist eine Art Kontinuität dieser Barbarismus und eine Art Zerstörung der Kultur, um eine andere Nation zu was politisch zu zwingen.
Also kann man sagen, dass durch dieses Ereignis Chopin zu einer nationalen Figur wurde?
Er war eine nationale Figur auch vorher, früher. Es ist auch wichtig für uns, dass er so erfolgreich in Paris war, dass er so gut vernetzt war mit Leuten wie sagen wir, Georges Sand und Eugène Delacroix, so die größte Künstler seiner Epoche aus dem deutschsprachigen Heinrich Heine, war mit ihm befreundet. So, Erfolg ist wichtig, aber auch diese traurige Geschichte ist für uns hier wichtig. So, er war symbolisch vorher, aber durch diesen Repressionsakt wird er noch mehr symbolisch für die Nation hier.
Beobachten, wie sich sein Bild nach seinem Tod verändert?
Ja klar, und eigentlich, das ist meine Arbeit, um diesen Bild auch zu ändern, ein bisschen. Das Bild von Frédéric Chopin erfuhr nach seinem Tod im 1849 eine bedeutende Wandlung vom kranken, introvertierten Künstler zu mitten umwobenen Figur eines romantischen Genies. Aber für uns in Warschau ist es auch wichtig, den jungen Chopin zu zeigen, der lustig und lebendig und fröhlich war. Und so war es hier in Warschau.
Und so war seine Musik hier in Warschau.
Ja, genau, wie seine jugendliche Polonaisen, die so schön und so eigentlich fröhlich sind.
Was erzählt uns dieser Ort, also der Zamoyski-Palast, das Ereignis im Zamoyski-Palast über Erinnerung und Verlust?
Ich glaube, es erzählt uns, dass man kann einen Flügel zerstören, einen Palast in den Luft sprengen. Aber Geist ist ewig und Geist polnischer Kultur bleibt hier immer. Dieses Palast ist wieder aufgebaut nach dem Krieg. Den Flügel haben wir nicht, aber die Musik ist immer da, die geniale Musik von Frédéric Chopin.
Sie hörten die 7. Folge unserer Chopin-Reihe mit Kamila Lutosteinska und Dr. Alexander Laskowski vom Frédéric Chopin-Institut. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Und das war's auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Nieser. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.